Einen guten Tag, liebe Zuhörer des Schaubefehls. Zur inzwischen, jetzt habe ich vergessen nachzugucken, siebten Ausgabe, müsste das sein? Siebte, achte? Siebte.
Jetzt vergisst du schon unsere Episoden.
Siebte.
Was bist du nur für ein Mensch? Ja, es ist die siebte. Es ist die siebte.
Ja. In einer, sagen wir mal, speziellen Aufnahmesituation. Denn der Terminplan von uns beiden hat es sich so ausgesucht, dass wir einfach keine Zeit haben, uns mal zusammenzusetzen. Deswegen sind wir jetzt nur im virtuellen Studio verbunden. Und das bin nicht nur ich, Matze, sondern auch.
Bin ich gemeint? Hm. Der André natürlich.
Hallo. Hallo. Ja, es ist halt, glaube ich, das erste Mal, wird vielleicht nicht das letzte Mal sein, dass wir jetzt gerade nur online verbunden sind. Deswegen etwaige Tippergeräusche für die Live-Recherche seien entschuldigt. Aber ich glaube, das kriegen wir auch so gebacken, oder?
Ja, nicht, also obwohl man in derselben Stadt wohnt, heißt es nicht immer, dass man trotzdem es irgendwie schafft, sich in zwei Wochen mal zu treffen. Unsere Terminkalender sind halt auch leider voll. Und wir hatten jetzt eh schon eine Woche Verzögerung, das bitten wir natürlich zu entschuldigen. Das kann mal vorkommen. Von daher, ja, heute die Studio-Qualitätsversion, nächstes Mal wieder mit zum Regal laufen und so. Ja. Also ich glaube, so ab und zu mal, wenn es sich nicht anders ergibt, dann ist das, glaube ich, zu verschmerzen, wenn wir uns nicht dabei in die Augen schauen können.
Aber ich schaue so gerne in deine Augen.
Ja, hey, das höre ich öfter.
Der feine Herr musste ja im Urlaub fahren, aber naja, dir sei es gegönnt.
Ja, du, Rügen, mein Freund.
Ja.
Schön Bier trinken um 11.
Das mache ich nicht nur auf Rügen, naja.
Ja, gut, hey.
Okay, da auch das zeitlich heute alles ein bisschen knapper ist, ein bisschen stringenter, fang du doch einfach mal an. Du hast dir jetzt angeguckt, Asterix im Land der Götter. Hau mal raus. Was hast du erwartet?
Ja, Asterix im Land der Götter hast du mir gegeben, beziehungsweise Asterix The Mansion of the Gods, oder der französischen Titel spreche ich nicht aus, weil dann werde ich ausgelacht. Ja, der neueste, der aktuellste Asterix-Film von 2014, ich sagte letztes Mal schon, als du mir gegeben hast, so von wegen, ich wusste gar nicht, dass es den gibt, mehr oder weniger. Das war auch nicht gelogen. Irgendwie ist der komplett an mir vorbeigegangen, aber dafür haben wir diesen Podcast, damit du mir das in die Hand drücken kannst und sagst, guck mal. Ja, was habe ich denn erwartet? Ich meine, ich bin natürlich großer Asterix-Freund, bin natürlich auch mit groß geworden, hab die Trickfilme früher am laufenden Band irgendwie geschaut. Hab mir auch gerade dieses Jahr erst die Blu-ray-Box geholt, wo die ganzen alten Filme jetzt zusammen drin sind. Und auch noch mal direkt eingeguckt. Ja, das ist natürlich, ne, Charme hoch 10. Und ja, wenn man natürlich jetzt den neuen vergleicht, der ist eben mit kompletter 3D-Optik, CGI, wie man die neuesten Filme heute so kennt, wie auch die Schlümpfe und so weiter alle verwurstet wurden. So auch jetzt eben Asterix im neuen Look. Von daher, ich konnte es erstmal natürlich nur, weil ich vorher damit überhaupt nichts in Beschäftigung, mich beschäftigt hatte, weil ich es wirklich nicht wusste quasi, konnte ich halt quasi einfach vom Cover erahnen, was da denn Phase ist und was es geht und überhaupt. Und ich war natürlich jetzt von der Erwartung her, ich war erstmal generell aus dem Grund, den ich gerade genannt habe, skeptisch. Weil die Filme, ist gerade sowas wie die Schlümpfe und so weiter, das ist halt alles leider nicht so gut. Um das mal ganz untertrieben zu sagen.
Weil ich jetzt und auch, es ist halt einfach nur ein 3D-Animationsfilm aus Europa halt, das ist halt das Problem. Die Schlümpfe haben ja dann auch dieses obercringige, diesen obercringigen Kram mit hier, mit dem Realszenen.
Ja, genau. Also das fällt natürlich zum Glück hier weg. Also es ist ein reiner Animationsfilm, aber natürlich eben, da steht kein Pixar hinter und da steht kein DreamWorks hinter, sondern es ist eben self-made Europa aus Frankreich und naja, jedenfalls allein die Optik halt habe ich dann eben damit verbunden, so was sonst gerade auf diesem Markt gespült wird und war da so, hoppla, und dann Asterix so, mal gucken. Und Ich kann ja mal einfach kurz den Klappentext kurz vorlesen, damit alle wissen, worum es geht, weil die Story tatsächlich, das werdet ihr gleich hören, fand ich eigentlich ganz witzig. Und zwar, wir schreiben das Jahr 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Also das hat sich schon mal nicht verändert.
Natürlich.
Die Phrase ist wie immer, ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf wird nicht müde, Widerstand zu leisten. Julius Caesar kocht vor Wut, aber er hat einen Plan. Auch bis hierhin nichts Neues im Lande der Gallier. Römische Lebensart soll den Willen der unnachgiebigen Gallier brechen. Der Kaiser lässt neben dem Dorf eine Luxuswohnanlage für reiche, vergnügungsfreudige Römer bauen. Das Land der Götter. Können unsere gallischen Freunde und so weiter und so fort. Also, ja, runtergebrochen, es geht um einen neuen perfiden Plan von Caesar, der das Dorf wieder mal in Unruhe bringt. Und er möchte da quasi für Römer eine Wohnanlage direkt neben dem gallischen Dorf bauen lassen, was dann zu allerhand natürlich Konflikten und Zwisten, aber auch ja, sag ich mal, unverhofften Begegnungen führt. Und so rein, sage ich mir jetzt einfach von der ganzen Grundidee dahinter, war ich doch sehr positiv erstmal überrascht, weil ich es irgendwie, es hatte so ein bisschen, als ob sie echt so ein bisschen Meta werden. Also es hatte wirklich Anleihen von fast schon, natürlich, also Gesellschaftskritik fast schon, teilweise. Und das fand ich so von dem ganzen Grundkonzept, was sie da aufziehen, schon mal auf jeden Fall irgendwie spannend. Das hat mir auch echt gut gefallen.
Ist halt das Thema Gentrifizierung und so weiter und so fort, fällt damit rein. Ist, glaube ich, in Frankreich auch noch mal deutlich, deutlich stärker vertreten.
Als bei uns, ne?
Ja. Und ist tatsächlich auch eine Sache, die in dem ursprünglichen Comic, die Trabantenstadt, soweit ich das mitbekommen habe, tatsächlich bereits schon angesprochen wurde. Und dementsprechend ist es ja durchaus eine gute Vorlage, die man weiter verarbeiten kann und die heute doch immer noch, ja, wie auch letztes Mal schon meinte, eigentlich erstaunlich aktuell ist.
Genau, und genau, es basiert auf der Trabantenstadt, ne? Das Comic quasi, also das kenne ich jetzt nicht, habe ich selber nicht gelesen. Ja, aber wie gesagt, da war ich sehr überrascht, sowohl positiv als auch einfach generell überrascht, dass das so ein Thema irgendwie aufgreift. Da habe ich einfach nicht mit gerechnet. Also das war zum Beispiel, da habe ich jetzt in meiner Vorstellung so, das kam mir gar nicht in den Sinn, dass das dann plötzlich doch, wenn man den alten vergleicht, so das ist doch ja alles sehr seicht, ne? Und da hätte ich jetzt mit so bei so einem Asterix-Film tatsächlich gar nicht mit gerechnet. Fand ich aber durchaus positiv und hat mich echt überrascht, sehr positiv. Ansonsten ja. Generell erstmal beim Reinkommen habe ich natürlich jetzt erstmal ganz klar darauf geachtet, so wie das alles jetzt funktioniert mit der neuen Optik. Und ich sag mal so, es ist schwierig, also es ist schwierig, noch nicht mal schwierig. Es ist einfach anders, ne? Also es ist erstmal, du musst erstmal reinkommen, du musst dich vor allem darauf einlassen. Da jetzt einfach nicht diese Classic, du hast halt einfach immer diese klassischen Zeichentrick 2D im Kopf so und dann fängt der Film an und dann ist alles so neu und es ist, als ob du damals irgendwie von der PlayStation 1 auf die 2 springst und denkst, was ist denn hier los? also natürlich, die Optik ist einfach komplett anders, aber was ich relativ schnell bemerkt habe und was mir dann auch so ein bisschen dann die Angst genommen hat, man muss sagen, dass sie es sehr gut hinbekommen haben und ich glaube auch wirklich extrem darauf geachtet haben, dass sie sowohl Mimiken, aber als auch Gestiken der Charaktere sehr gut eingefangen haben. Also gerade Asterix und Obelix, aber auch andere Charaktere wie Majestix und so weiter, die haben ja alle ihre ganz besonderen Eigenarten und auch wiederholenden Abläufe so in der Figurenzeichnung. Und die haben sie halt alle drin. Und die haben sie wirklich sehr detailliert an den alten Filmen gehalten. So, das ist alles da. Es ist ein neuer Look, aber die Elemente, die man auch so geliebt hat irgendwie, die sind alle da. Und auch die ganzen Gags sind wieder drin, natürlich, mit Trubadix und natürlich Wildschweinen und überhaupt. Also, das ist alles drin. Man hat also wirklich nicht das Problem, dass hier versucht wurde, quasi diese ganze Asterix-Formel an sich neu zu erfinden, was ja auch Quatsch ist, wenn es eben auch auf einer Vorlage basiert, aber trotzdem kann man davon, also man kann ja die Angst haben, dass wenn man, deswegen sage ich ja anfangs mit diesen anderen Vergleichen, wenn man an die heutigen Animationsfilme eben denkt, die einfach neue Wege versuchen, so ist es hier halt zum Glück nicht, sondern sie haben sich auf ihre Tugenden bedacht, die Asterix-Filme für mich immer ausgemacht haben und haben es einfach in einem neuen Design, in einem neuen Gewand verpackt, was aber im Endeffekt aufgeht. Ja. Und genau, also von den ganzen Charakteren, es ist jeder da, es sind die ganzen Gags sind drin. Ich fand's insgesamt, ich weiß nicht, dafür müsste ich glaube ich wirklich nochmal alle gucken, aber rein vom Gefühl her fand ich, ja, es ist noch ein bisschen mehr Slapstick drin als früher. Mhm. Also die Situationskomik ist noch weiter herausgestellt. Das hat damals bei Asterix in Amerika schon sehr krass angefangen. Ging dann immer so ein bisschen weiter. Jetzt ist es noch mal ein bisschen mehr, habe ich es im Gefühl. Korrigiere mich, falls ich mich da vielleicht ein bisschen zu diesem Fenster lehne.
Nö, also ich würde dir schon durchaus zustimmen, dass der Slapstick-Anteil sehr, sehr zugenommen hat. Allerdings fand ich das im Vergleich zu vor allen Dingen Asterix in Amerika hier so viel cleverer oder einfach spannender inszeniert, weil als ich habe die auch alle noch mal irgendwann wieder geguckt, spätestens als wir vor 3 Jahren unseren beim Nerdpol den Asterix Podcast gemacht haben, und da ist mir auch aufgefallen, dass Asterix in Amerika echt nicht so richtig gut gealtert ist.
Ich habe den wirklich auch vor, weiß nicht, 4 Jahren oder so letztes Mal gesehen vielleicht. Ich mag den sehr gern, weil der auch richtig geile, lustige, ikonische Szenen hat, wo ich wirklich immer wieder komplett wegbreche. Sei es hier die Verfolgungsjagd mit den Bären oder halt auch die Truthähne und so, ne, da gehe ich kaputt.
Gobbel.
Aber Gobbel, ja. Aber insgesamt, ja, hast du recht, der ist nicht so fantastisch, wie man ihn manchmal in Erinnerung hat. Aber so insgesamt, ja, wie gesagt, also insgesamt so rein von der Comedy-Vielfalt und Dichte mehr Slapstick, einige Wortspiele auch und Wortwitze drin, die auch ein bisschen moderner gehalten sind natürlich. Ich meine, ein bisschen Zeitgeist schwingt ja immer mit.
Aber halt nicht ganz so anachronistisch. Wie hast du den Asterix und die Wikinger gesehen?
Ja.
Da ging es dann um SMS-Tauben und sowas. Und Sachen, die halt schon ein Jahr später halt komplett
outdated waren.
Und ja. das ist in diesem Film jetzt überhaupt nicht so, habe ich das Gefühl.
Nee, okay, also hast du einen Punkt, muss man ein bisschen differenzieren, auch für die Hörer, wer ihn nicht kennt. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie einer ein iPad rausholt, ne? Also es ist nicht so, also so referenziell auf die Moderne ist es jetzt nicht. Aber es sind zum Beispiel auch Sachen drin, es sind Popkulturreferenzen drin. Zum Beispiel einmal Miraculix stellt sich so Römern in den Weg und schreit halt, ihr könnt nicht vorbei, und macht halt so die Gandalf-Geste aus Herr der Ringe. Das ist halt, sowas ist halt schon mega witzig. Also natürlich, da gibt's glaube ich auch sicherlich Leute, die sagen, nee, das mag ich nicht. Also ich möchte in meinem abgeschlossenen, alleinstehenden Franchise-Universum jetzt keine Cross-References haben. Fair enough. So, das ist, glaube ich, Geschmackssache. Ich fand's wie sehr witzig, weil es auch echt gut gepasst hat zu der Situation. und es ist halt wirklich nur ein, es ist nur 3 Sekunden. Also ich glaube nicht, dass man das irgendwie als störend empfinden muss. Ich fand's in der Situation echt witzig. Ich fand die, ist es ein Spoiler, nicht wirklich, oder? Ich glaube, wirklich spoilern kann man den Film ja nicht. Also es ist ein Asterix-Film, ja, aber du weißt ja immer, wie Leute sind. Ich fand es auch sehr, sehr cool, dass sie diese Ebene mit reingenommen haben, dass sich dann tatsächlich auch mal Gallier und Römer, aber keine Soldaten, sondern Zivilisten, sogar anfreunden.
Ja, das war
hast
richtig
du ja
schön.
Hier drin. Das fand ich richtig krass, die Ebene. Also es ist dann auch so, dass halt dadurch, dass halt die Stadt, diese Luxusstadt oder Luxusgebäude so nah am Dorf stehen, ist es halt so, dass die Römer dann, die Zivilisten, also da wohnen ja keine Soldaten, sondern eben Zivilisten mit Familien und so. Und die gehen dann halt im gallischen Dorf eben zum Beispiel einkaufen halt auf dem Markt und kaufen halt da hier Fisch und ne, was
frischen
man halt
Fisch.
So, frischen Fisch natürlich und viel zu günstig. Und ja, und so entsteht dann quasi auch mal ein Dialog zwischen, das hat man ja quasi wirklich im Grunde noch nie gehabt, so richtig. Es entsteht ein Dialog zwischen den Galliern und der römischen Bevölkerung, wo dann teilweise eben gemerkt wird, ja klar, hier und da gibt's Verständlichkeitsprobleme, aber auf der anderen Seite werden auch Parallelen gefunden, die man vielleicht voneinander gar nicht erwartet hätte. Und es wird plötzlich Hilfe auch angeboten und so weiter. Also das fand ich ganz, ganz toll irgendwie. Also natürlich, die waren auch schon mal, es gibt bei den Briten und natürlich sind auch schon mal Asterix erobert Rom, die Gallier waren auch schon mal in Rom, aber es war bisher in den anderen Filmen immer eine meistens irgendwie eine Gefahrensituation oder es war eine Situation, wo irgendwas oder jemand gerettet werden muss oder es war aber hier ist es halt, siehst du viel einfach mal aus dem Alltag. Es sind alltägliche Situationen, die dann entstehen durch diese neue, unverhoffte Nachbarschaftssituation.
Und es ist ja auch spannend, dass das ja dieser doch eher heimliche, sagen wir mal, pazifistische Weg am Ende doch erstaunlich erfolgreich ist.
Ja, genau. Also das ist halt auch der Punkt, ne? Der Outcome. Ich meine, der Outcome, also das fand ich eh so geil. Ganz am Anfang heißt es so, ich weiß nicht mehr Wort genau, aber da sagen sie die Gallier so nach dem Motto so, es muss doch auch mal eine Lösung geben, und dass wir immer alle verhauen. und das ganze Ende ist halt, dass sie wieder alle verhauen. Es ist Das fand ich sehr, sehr cool. Aber dazwischen, ja, gibt es eben auch mal, sag ich mal, es gibt Diplomatie zwischen diesen zwei Völkern, die man vielleicht nicht hätte erwartet oder die vielleicht sie auch selber nicht hätten erwartet. Und das ist einfach mal ein neuer Weg, der da gegangen wird, dass man wirklich einfach, das sind Elemente, die hat man in bisher noch keinem Asterix-Film gehabt. Und für mich haben die wirklich alle ganz gut funktioniert. Und von daher ja, also sowohl, also bei mir haben sich quasi die, sag ich mal, die Anführungszeichen Ängste, die ich hatte eben, haben sich recht schnell relativiert. Wie gesagt, die Optik geht voll in Ordnung, weil sie wirklich darauf achten, dass sie die wichtigen Elemente und Details drin haben. Die Story ist mal frisch, sag ich mal, ist eine sehr witzige Idee. Wer halt die Vorlage kennt, wird das dann eben schon ausführlicher schon mal gesehen haben, aber ich kenne es halt jetzt nicht und so als Film funktioniert das sehr gut. Die Motivationen sind da auch richtig gesetzt. Ich meine, die Motivation bei Caesar ist klar, aber ja, wie der Aufbau eben ist, auch mit dem Element, mit diesen Sklaven, ne, die Römer dann anheuern,
um diese Stadt eben Running Gag
zu bauen und ja, wo immer weiter aufsteigt, ne, und später dann selber Legionär ist und so weiter. Sind sehr, sehr viele Ebenen auch drin, die du auch, wie gesagt, von so einem Asterix-Film einfach nicht erwartest. Da sind sehr viele Zwischenebenen drin, die da sehr, sehr überraschend reinkommen und die das immer wieder immer aufstocken auf eine neue Ebene und es kommen immer weiter Charakterebenen rein, die sich dann durch den ganzen Film ziehen, bis es eben am Ende so einen großen Outcome gibt. Und das war echt überraschend einfach. Also ich kann immer dieses Überraschende sagen, weil der wirklich, du erwartest ja beim Asterix-Film jetzt, sage ich mal, im Endeffekt liebenswürdige Unterhaltung. Und die kriegst du halt beim Land der Götter auf jeden Fall, aber irgendwie noch ein bisschen mehr. Also er hat noch so eine Ebene drin, wie gesagt, die für mich überraschend und neu war und die auch vielleicht, finde ich, für die Asterix-Reihe so an sich, wie gesagt, ich bin nicht der Leser, es kann gut sein, dass er sicherlich schon mal auch in den Comics sicher mehr drin war als vielleicht in den Filmen. Ich rede jetzt wirklich nur von den Filmen, die mich da einfach kalt erwischt hat, aber positiv. Und das fand ich doch alles sehr, sehr sehr, sehr sympathisch. Also, ja, im Vergleich zu den alten halt, wie gesagt, anders, aber gut anders.
Ja. Also, ich finde auch, anders. Der zieht einen doch trotz der Optik sehr, sehr schnell wieder rein und gibt einem dieses wohlige Gefühl, was man hatte, als man die alten Filme halt irgendwie auf dem Fernseher im Free-TV oder so gesehen hat. Und der hatte halt einige wirklich sehr, sehr flache, aber auch einfach enorm gute Gags. Also mein Liebling ist immer noch, diese Arbeit ist für den Anus. Ja, hier. Und
halt, stimmt. Ja, stimmt, der war gut. Ja.
Halt wirklich so, wirklich, wirklich flach, aber es passt halt irgendwie in das gesamte Gesamtkonzept. Jetzt ist ja Alarm.
Ja, jetzt hast du einmal so viel Anus gesagt, jetzt kommt die Anus-Polizei. Tatsächlich, also er mixt das aber auch ganz gut. Ne? Also er hat sehr viel Slapstick und Situationskomik, dann hat er eben so flache Wortspiele, er hat referenzielle Wortspiele.
Er hat aber Asterix sich mit dem Anführer der Sklaven, ich sag mal Partei, da unterhält es auch so gut.
Ja, absolut.
Das ist super. Wo würdest du dir denn so in deinem persönlichen Asterix-Kanon einordnen?
Ich habe, glaube ich, noch nie so ein Asterix, sag ich schon. Ich habe, glaube ich, noch nie so ein Asterix-Ranking erstellt. Schwierig. Also bei mir auf jeden Fall, also Top 1 ist bei mir auf jeden Fall Erobert Rom.
Ja, weil was anderes hätte ich auch gar nicht zugelassen.
Ich liebe diesen Film abgöttisch. Mit den Prüfungen und so, das ist halt vom Feinsten. Ich mag aber auch bei den Briten sehr, sehr gern.
Der ist auch klasse.
Weil der halt auch richtig geilen Humor hat.
Sie trinken warmes Wasser mit Milch und nennen es ja. Tea Time.
trägt aus, genau. ich glaube, dann kommt Kleopatra.
Ja, das ist also die Top 3 ist bei mir relativ ähnlich, wobei ich eher Kleopatra auf der 2 sehe. Aber es ist.
Ja, das bei den beiden, also bei Briten und Kleopatra ist es eng. Aber bei mir, glaube ich, in der Reihenfolge. So, und da muss ich halt wirklich schon überlegen. Also, wie gesagt, also Wikinger mochte ich gar nicht. Operation Hinkelstein finde ich auch nicht gut. An Hinkelstein scheiden sich halt echt total die Geister mit dem Seher und so. Und manche finden ihn ja richtig cool. Ich fand ihn immer super nervig.
Ich fand ihn auch eher unheimlich als alles andere und dementsprechend irgendwie nicht so richtig doll.
Ja, ich weiß, bei Hinkelstein habe ich immer das Problem, dass der der mich nervt an Hinkelstein, dass die Gallier so blöd sind und sich so verarschen lassen. Ja. Also das nervt, also wirklich, ich kann beim Zugucken merke ich, dass der mich verarscht so, und keiner in dem Dorf rafft sich. Klar, die werden immer als ein bisschen einfache Leute hingestellt, aber der ging mir immer auf den Sack, deswegen, also der auch fällt runter. Asterix der Gallier, den ersten, den finde ich leider auch nicht so, also der, weiß ich nicht, der ist
lahm.
Genau, der hat auch keine, Asterix der Gallier hat für mich keine wirklichen legendären Szenen. Wenn ich den immer Revue passieren lassen will, dann fällt mir da nichts Großartiges ein. Da gibt's keine markante Szene, wo ich sage, das war Bombe so. Oder hier die Szene, die erinnere ich jedes Mal, wenn ich den Film gucke. Von daher, der ist halt so da.
Aber im Land der Götter ist halt schon eher so Richtung.
Und dann hast du halt noch Amerika so. Und ja, ich mag den, der hat für mich irgend so, also ich habe irgendwie, der ist bei mir so ein Stein im Brett. Also ich glaube dann, so wirklich auf gleicher Höhe Amerika und Land der Götter, so da auf dem vierten. Okay. Und dann der Rest drunter, weil die sind alle irgendwie so, ne. Ja, also das wäre, glaube ich, so mein Ranking. Also wie gesagt, viel besser als befürchtet, auf jeden Fall. Sicher nicht der Beste, aber wirklich dafür, also wirklich, dass es ein neuer Asterix-Film ist, der jetzt 4 Jahre alt ist, der ist von 2014, ja. So, wo man vielleicht denkt, so, ja, in der heutigen Zeit kann man diesen Charme und das alles nicht mal einfangen. Nee, Pustekuchen, kann man. Und das zeigt der Film wirklich sehr, sehr gut. Und, wo wir vorhin sagten, so, ja, Animation aus Europa, ein Regisseur, der Klischee, wie man ihn ausspricht, der war ja mal bei Pixar. Also, vielleicht ist da ja auch ein bisschen was mit reingeflossen, ne? Also, wie gesagt, er hat natürlich schon eine andere Art und so weiter, aber er ist sehr charmant, er sieht gut aus, und er funktioniert halt
und
so
der Film für sich. Auch. Er ist charmant und sieht gut aus. Und der Film auch.
Der Film auch, ja, genau. Ja, Klischee, sexy boy. Nee, und ich meine, dafür, dass es funktioniert hat, sieht man ja auch daran, dass die beiden da jetzt dann auch den neuen Asterix-Film machen werden, der in the making ist.
Und ich glaube ja auch, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, es wurde ja auch ein neues Asterix-Spiel angekündigt. Also vielleicht wird die Marke ja jetzt gerade wieder, auch weil die letzten Comics ja auch wieder sehr, sehr gut waren, so ein bisschen.
Meinst du, es kommt vielleicht ein kleines Asterix-Revival?
Würde mich sehr freuen.
Ja, bin dabei. Ja, also im Endeffekt, nochmal Fazit von mir an der Stelle. Ja, man bekommt das, was man als Asterix-Fan erwartet, in einem neuen Gewand, was man sich vielleicht kurz mal erst in Ruhe zu Gemüte führen muss, ohne zu schnell zu urteilen, dann meiner Meinung nach aber sehr schnell reinfindet. Weil der Film sich sehr, sehr öffnet und auch das Fanherz nicht vergisst, so, und immer wieder mit kleinen Einzelheiten was reintropft, was dir als Kenner und Fan Möglichkeit gibt, sich an Sachen noch zu erinnern und an neue festzukrallen. Und mit einer Geschichte, die mich persönlich halt echt überrascht hat, weil sie tiefer greifend, sage ich mal, ist, als man von Asterix erwartet, sage ich mal. Aber das Ganze trotzdem nicht trotzdem ist es nicht so wie schwer oder deep, als dass es den Spaß vergisst. Es geht trotzdem nach wie vor um den Spaß und es geht um die Unterhaltung und es geht um ein gutes Gefühl. Und das bekommt man mit dem Film auf jeden Fall. Also für mich ein wirklich guter Film und auch ein wirklich guter Asterix-Film.
Nice, freut mich.
Ja, also von daher, danke für die Empfehlung. Also danke für den Schaubefehl. Das war mal wieder eine schöne Lücke zu schließen.
Sehr schön. Ich glaube, mein Part wird deutlich kürzer.
Noch kürzer. Ich habe mich extra schon beeilt, damit du jetzt ausführlich über deinen reden kannst, weil ich mich so freue.
Ja, ich habe bekommen von Renato Polselli Das Grauen kommt nachts. Oder im Original Delirio Caldo oder Crime, einfach auf Englisch in der IMDb, aus dem Jahr 1972. Du hattest mich ja schon so ein bisschen vorgewarnt oder mir gesagt, das ist ein Giallo-Film, der vor allen Dingen in der deutschen Synchro etwas
speziell ist.
Ja, speziell, besonders, irgendwie sowas in die Richtung. Sagen wir, nicht die typische Synchronisation, die man vielleicht gewohnt ist. Dementsprechend war ich durchaus gespannt, worauf das so hinausführt. Und um das eigentlich direkt mal aus dem Weg zu räumen, die Synchro war mein Highlight. Du hast denn das alles noch ein bisschen besser im Kopf, glaube ich, aber alleine, wenn der eine Kerl da ans Telefon geht, hallo, hier ist der Kartoffel, so komplett fröhlich, weil er gerade Mordverdächtiger ist, also Tatverdächtiger, oder eine Frau steht einfach random irgendwo und rennt in eine Polizei, in eine Telefonzelle, telefoniert damit irgendjemanden, keine Ahnung, wer das war, und oh nein, er kommt rein.
Jetzt drückt er.
Es ist schon.
Fang doch mal von vorne an. Was hast du denn erwartet, als ihr diesen Film gegeben habt?
Ich hatte tatsächlich einen schlechten Film mit einer lustigen Synchro erwartet. Und ich hab's bekommen. Wirklich. Der Film dreht sich um einen Arzt, einen Psychologen, der auch im Original Dr. Herbert, wie wird das angesprochen?
Lyntag.
Lyntag, also ganz, ganz merkwürdig. Das kriegt man sehr, sehr schnell mit, Obsession hat, er mag es gerne, Frauen umzubringen. Das ist halt so ein.
Ne, jeder hat ein Hobby.
Ja, was man halt so macht. Gespielt wird er von Mickey Hargitay, wenn er so richtig ausgesprochen wird. Und relativ schnell kriegt seine Frau, Marcia Lyutak, das auch wohl spitz, dass ihr Mann nicht ganz so psychisch labil ist, wie man immer glaubt. Und knabbern die beiden ein bisschen und währenddessen versuchen äußerst inkompetente Polizisten das Ganze aufzuklären mit den geilsten 70s Koteletten und Hemden, die man sich auch nur vorstellen kann. Ich habe mir bei Letterboxd durchgelesen, was du zu diesem Film geschrieben hast, und ich muss dich ernsthaft fragen, du hast nicht geahnt, wie der Film ausgeht?
Nee.
Okay. Also, weil ich hab den zu zweit gesehen. Die Mitbewohnerin saß hier mit bei und wir beide so nach 5 Minuten. Ja, so läuft das, ne? Yep. Und genau so ist es halt auch gekommen.
vielleicht war ich so beschwipst von dieser Synchro, dass ich das einfach nicht verstanden habe.
Also, der Film wird tatsächlich im Internet von dem, was ich in der Recherche mitbekommen habe, der wird tatsächlich ziemlich gefeiert. Und nicht nur als Trash-Film, sondern tatsächlich auch, dass manche Leute sagen, der ist richtig gut. Und das kann ich einfach auf keiner Ebene nachvollziehen. Weil ich habe meine Unterhaltung wirklich daraus gezogen, dass der Film erstmal unfassbar dilettantisch gemacht ist. Also was es da an Anschlussfehler, Logikfehler und auch einfach wirklich, wirklich unfassbar dummen Schnitten gibt. Wirklich so YouTube-Jump-Cut-Style. Das ist unfassbar. Also jedes Mal, wenn da irgendwas Komisches passiert ist oder Schauspieler sich einfach komplett leer angeguckt haben, ich lag hier teilweise auf dem Boden, wirklich, weil ich so lachen musste. Ich kann, also das ist jetzt so eine Sache, als ernstzunehmenden Film kann ich das einfach nicht sehen. Wirklich nicht. Aber, hatten wir auch schon durchaus, ich mag Trash. Und aus der Warte hinaus war das eine kleine Goldgrube.
Oh ja.
Weil auch eben gerade die Synchro. Wie ist das mit dem metaphysischen
Du hast einen Verdacht metaphysischen Charakters.
Ja, stimmt. Es ist so wunderbar doof, weil es einfach überhaupt keinen Sinn ergibt.
Aber es klingt wichtig.
Ja. Ich mochte auch das erste Telefonat von dem Mädel. Ja, hier sind voll die duften Kerle.
Okay. Ich bin in einer Disco, hier wird wild getanzt.
Ja. Sie ist eine Bar.
True. Ich hab's beim letzten Mal ja schon gesagt. Ich glaube, ich will den Film mal im Original gucken, weil ich mit Untertiteln, und ich will wissen, dass das, ich möchte gerne wissen, ob da derselbe Quatsch erzählt wird. Oder ob das dann plötzlich wirklich ein ernsthafter, schlechter Krimi ist.
Ja, weil das ist es nämlich. Also die Synchro macht das halt Ganze so absurd, dass man den Rest halt einfach vergisst. Aber wenn man das wirklich als ernstzunehmenden Film sieht, du hast da wirklich so komplett random Figuren wie die Haushälterin von den Utahs, die ist einfach immer nackt und horny, habe ich das Gefühl.
Das ist richtig.
Und die macht einfach nichts anderes. Warum ist diese Figur da? Niemand weiß es. Ist genauso wie die, nicht Enkelin? Nee. Die Tochter wohl von der Schwester von Herbert. Jetzt fehlt mir natürlich der Verwandtschaftsbegriff. Die am Anfang einmal ganz, 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 ganz kurz gezeigt wird und am Ende ist auf einmal eine tragende Figur. So, cool. Schön, dass das auch mal gesagt wurde.
Schön, dass wir geredet haben.
Ja. Also davon ist der Film halt voll. Und sag mal, was sagt jetzt hier die Dings? Wie lang geht denn der? Der geht halt 102 Minuten.
Der geht relativ lang tatsächlich, ja.
Aber wobei hier bei der IMDb sagt, es gibt noch mal einen American Cut, der geht 86 und auf dem Video waren 90 Minuten. Also irgendwo da.
Genau, also die italienische Fassung ist die längste. Es gibt auch internationale Cuts noch, da fehlen, glaube ich, hauptsächlich nackte Tatsachen.
Danach, hier Quotes, Herbert Lutjak, enough Herbert, you're a hyena, hyena, wie er da vorm Spiegel steht, du bist eine Hyäne. Ja,
du bist eine Hyäne.
Das ist super merkwürdig. Und auch, also, was sich dem Film wirklich anrechnet, die Drehbuchidee ist tatsächlich gar nicht so blöd. Mit diesem Psychologen, der sich selbst eingestehen muss, dass er ein Problem hat und wie das dann auch auf seine Familie ausstrahlt. Das kommt so in manchen Punkten erstaunlich gut raus, wird aber vom Rest sowas von komplett überschattet. Das ist wirklich nur so ganz, ganz kleine Lichtblicke in einem ansonsten wirklich eher scheußlichen Film. Ich fand es sehr, sehr spannend, dass der Film doch unfassbar lange indiziert war.
Mhm, ja, das stimmt.
Oder immer noch ist, ich weiß es nicht. 2012 war die Folgeindizierung.
Na, ist das, glaube ich, sogar noch vielleicht.
No.
Also muss man auch drüber, also muss man auch drüber schmunzeln, ne? Weil, also klar, der hat Morde so, aber die sind halt auch aus heutiger Sicht alle eher lächerlich.
Ja. Also,
ich glaube, der härteste ist noch mit dem Auto, wo er sie einfach gegen die Wand fährt.
Ja, du siehst halt Bubis, so, mein Gott.
Ja, du siehst vor allem viel, viel Puppen und das ist alles nicht echtes.
Nee.
Ich glaube, einer der härtesten Morde ist, glaube ich, fast der erste. Der ist auch eigentlich ziemlich drastisch, finde ich sogar. Wo er quasi ihr dann aus der Disco in Anführungszeichen folgt und sie dann da in diesem Fluss ertränkt.
Weil ja, und während sie die gesamte Zeit wegrennt und er hinterhergeht und trotzdem genauso schnell ist. Cool.
Ja, komm, das ist doch das alte Jason Voorhees, der alte Jason Voorhees Moment.
Ja, aber es ist trotzdem blöd.
Natürlich. Ja, also der Film hat ganz klar, wie du gerade sagst, halt, der hat auch so gute Stimmen im Netz. Der hat halt diesen Kultstatus aus diesem Grund. Ja. Weil er einfach völlig abstrus ist, gerade in der deutschen Fassung.
Ja, es ist halt, wie gesagt, ich habe auch Stimmen gelesen, die den wirklich als guten Film vermarkten wollen. Und das kann ich irgendwie auf keiner Ebene nachvollziehen. Du?
Ja. Du hast auch mein Review gelesen. Also ich finde ihn in seiner Gesamtheit, finde ich ihn einfach ein sehr unterhaltsamer Film. Deswegen habe ich ihm auf Letterboxd halt 3,5 gegeben.
Ja, also wie gesagt, unterhaltend war ich durchaus, aber auch da haben sich so teilweise Längen reingeschlichen. Witzigerweise immer dann, wenn wenig geredet wurde. Ich sehe da eine Kohärenz.
Seltsam.
Das könnte man vielleicht noch mal genauer überprüfen. Hattest du mal gecheckt, was es auf der DVD, die du hattest, von Filmart ist es ja, hast du da mal gecheckt, was es war mit diesen beiden Tonfassungen mit gefiltert und ungefiltert?
Ja, ich meine, das ist einfach nur Qualität. Also ich glaube, das eine ist einfach die ganz normale Spur von früher, die rauscht halt, glaube ich, sehr und hat noch so ein paar Nebengeräusche und ich glaube, die gefilterte ist eben neu abgetastet und Störeffekte raus und so weiter, soweit, dass ich das gelesen habe. Ich glaube nicht, dass das jetzt inhaltlich irgendwas war.
Nö, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber wusste ich.
nimmst du die gefilterte plötzlich so alles voll hyper ernst, total hochgestochene Dialoge?
Nein, ich denke nicht.
Nee, ich denke auch nicht. Nee, also soweit ich es gelesen habe, ist es rein qualitativ.
Ja, es ist halt, also wow, das, also spätestens halt bei diesem Telefonat, hallo, hier ist der Kartoffel, da war halt zu Ende. Da habe ich alle Hoffnung fahren lassen. Und
nicht nur das.
Es ist jetzt, es wird nicht zu meinem Lieblings-Trash-Film werden, aber ich denke, durchaus, wenn wir jetzt irgendwie bei dir sind und du sagst so, ey, komm, wir trinken jetzt noch mal ein Bierchen und gucken, das Grauen kommt nachts, da würde ich wahrscheinlich nicht Nein sagen.
Du, wenn der mal vom Index fliegt, dann ist es ja wohl der Schläfertsgarant.
Ja, also das ist natürlich auch dann gut, gut zu erklären, warum der nicht in diesem Format lief. Aber ja, also ich möchte das bitte, dass der noch mal neu geprüft wird, weil ey, das ist heute.
Ja, das ist lächerlich. Also, dass der auch noch 2012 selbst noch mal indiziert wurde. Also, da ist ja wirklich gewalttechnisch sehr, sehr wenig los. Also, wie gesagt, es ist hier und da ein bisschen drastisch, aber es gibt jetzt keine überaus großen Splatter-Effekte oder irgendwas. Und vor allem sind die alle nicht gut gemacht, wenn dann irgendwas zu sehen ist. Nee. Also, den kann man auf jeden Fall locker deindizieren. Ich glaube einfach, es gibt kein Label, das da jetzt irgendwie Muße und Geld reinsteckt, das zu tun.
Glaube ich auch nicht.
Also der muss im Zweifelsfall, muss der irgendwann einfach verjähren.
Ja, aber ja, also es war schon durchaus anstrengend, sich da durchzukämpfen, selbst mit diesem Spaßfaktor. Ist halt, sagen wir mal, eine eingeschränkte Empfehlung für die Bock drauf haben. Das ist wirklich, wirklich nichts, wo jetzt man jeden vorsetzen kann. Da muss man schon Spaß am Trash haben.
Ja, am Genre-Trash vor allem.
Ja, das stimmt.
Was sagte deine Mitbewohnerin zu dem Film?
Die kann ja mit Trash nichts anfangen, deswegen kann ich das auch so einordnen, die war total gelangweilt.
Ja, verstehe.
Ne?
Gut. Und da sie auch keinen Alkohol trinkt, noch beschissener für sie.
Das stimmt wohl. Wobei ich auch nüchtern war bei der Sichtung. Das war, glaube ich, ein Fehler.
Schwierig.
Das habe ich jetzt am Wochenende ja nachgeholt. Nun ja.
Ja, hey, dann haben wir ja wieder mal eine Verlagerung gehabt. Ich war sehr begeistert, du nicht.
Ja.
Wenigstens hatte diesmal keiner Kartoffelsalat.
Wollen wir mal zum Regal gehen?
Ja, zum virtuellen Regal.
Ja.
Also wir machen das jetzt einfach, wir schicken uns jetzt einfach die Filme per Discord.
Ja, ich fange mal an. Ich habe mir natürlich schon das Cover rausgesucht. In erster Linie habe ich den Film, glaube ich, einfach nur ausgesucht für den Episodentitel, weil ich glaube, das könnte zu sehr, sehr lustigen Wortspielen führen. Auf der anderen Seite habe ich den jetzt auch am Wochenende wieder gesehen und mir ist wieder aufgefallen, das ist, glaube ich, einer der besten, nicht so richtig guten Filme, die ich kenne, so wirklich B-Movie mit einem wirklich inzwischen Star im Cast, den man damals überhaupt nicht kannte. Und ja, ich bin sehr, 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 sehr gespannt, was du davon hältst. Ich lade das jetzt mal hoch. Blub. Und ja.
Oh, nice. 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 Ich weiß noch, ich habe da, der lief irgendwann mal nachts Vox Tele 5 irgendwas. Ich habe da halt mal so quer geschaltet, aber da war ich schon fast zu Ende. Deswegen, ich habe ihn nie ganz gesehen.
Ja, geil.
Von daher dringendes Need. Ich schaue mir an im tiefen Tal der Superbabes.
Tut. Fun Fact, das ist genau zu der gleichen Zeit gewesen, wo ich Reefer Madness für mich entdeckt habe. Habe ich auch diesen Film entdeckt und wir haben die beiden Filme hintereinander geschaut und waren von beiden unfassbar begeistert.
Oh, da bin ich jetzt doch, da bin ich hot.
Ja, das stimmt.
Das ist ein Russ Meyer, oder?
Nee.
Nee, ist kein Russ Meyer? Achso.
Nein, das ist, ach Gott, wer hat den denn gemacht?
Nee, das ist wahrscheinlich einfach halt eine Hommage an Russ Meyer, so ist es wahrscheinlich gedacht.
Ich bin gespannt. Mein Gott. Der ist von Christian Forte. Was hat er? Hat er überhaupt noch irgendwas gemacht? Nee, er ist für im tiefen Teil des Superbase bekannt.
Wie heißt denn der auf Englisch? Wie heißt denn der im Original?
Deep in the Valley. Und das ist auch die Geschichte, wie ich auf diesen Film gekommen bin. Nämlich beim Hurricane Festival hat eine Band namens Deep Valley gespielt.
Ja, die kenne ich.
Habe ich bei mega cooler Stoner Rock. Und habe ich bei YouTube danach gesucht und den Trailer zu diesem Film dann gefunden.
Ah, ja, hier. Christian Ford. hat sonst gemacht? Nichts, das ist gut.
Albino Alligator hat er noch gemacht, aber nur als Writer.
Deine Mitbewohnerin gibt ihm 2 von 5 auf Letterboxd. Ich bin jetzt schon sehr gespannt.
Ja, sie war nicht so richtig begeistert. Ich mag den unfassbar gerne.
Ja, dann bin ich gespannt auf die Babes und vor allem auf Denise Richards.
Aber weißt du denn, welchen Star ich meine, wer da mitspielt?
Ja, Chris Pratt.
Ja.
Ja, ja, das wusste ich sogar. Okay. Also sogar auf dem Cover noch als dicker Junge. Gut, dann schaue ich mir den an und bin sehr gespannt. Und ich habe Folgendes für dich.
Mhm. Ah, jetzt, wo ich ihn vor kurzem erst darauf gesetzt habe. Auf die Watchlist.
Ja, das habe ich gesehen, da ich mir erst vor kurzem gekauft habe, war das der perfekte Abklatsch.
Es geht um Spring, Love is a Monster. Geht wieder ein bisschen Richtung Lovecraft, wenn ich mich nicht irre, ne?
Ja, im übertragenen Sinne. Also es geht so Richtung Body Horror. Es hat auch mit was mit Tentakeln zu tun, aber gut, also ja, ne?
Tentakel schon, sind immer gut.
Schon ein bisschen Lovecraftig angehaucht, aber im fernsten Sinne. Aber ja, ganz toller Film, habe ich damals auf dem Fantasy-Filmfest gesehen. Ich bin ein großer Freund von dem Film.
Ja, bin ich sehr, sehr gespannt. Ist ein Regie-Duo, ne? Sind das irgendwie Geschwister oder sowas?
Genau.
Die haben ja jetzt irgendwie einen neuen Film, wenn ich mich nicht irre, der auch wieder ein bisschen rumgeht gerade.
Ja, der, das ist halt von Aaron Moorhead und Justin Benson. Die beiden drehen immer zusammen. Und die haben angefangen mit Resolution. Und jetzt ganz neu, den habe ich auch jetzt gerade auf den White Nights vom Filmfest gesehen, ist der neue von denen, ist The Endless. The Endless ist die Fortsetzung, quasi beziehungsweise eine Fortsetzung in Spee von Resolution. Also so eine weitergedachte Fortsetzung. Dazwischen kam Spring. Und davor haben die noch den einen Teil gemacht von VHS Viral.
Okay.
Da waren sie auch dran beteiligt, genau. Also Endless habe ich auch gesehen, der war auch echt sehr, sehr gut. Ich finde Spring noch ein bisschen besser sogar. Den Resolution kenne ich noch nicht, da muss ich mal gucken, wenn das die Vorgeschichte von Endless nämlich sein soll. Aber ja, auf jeden Fall, die spielen auch selber mit in ihren ganzen Filmen immer. Und ja, es ist ein ganz, wobei ich glaube bei Spring waren sie, nee, bei Spring nicht, genau, aber in Endless und in Resolution spielen sie sogar selber beide mit, die Regisseure. Und es ist halt ein ganz engagiertes Genre, die da ordentlich Gas geben in den letzten Jahren, ja.
Das wird, glaube ich, schwierig für den Titel jetzt.
Was meinst du?
Für den Folgentitel. Spring und im tiefen Teil der Superbabes.
Naja, man kann auch das Englische sonst nehmen gerne.
Ja, wir kriegen da irgendwas raus, ne?
Also es gibt keinen, also Spring heißt Spring, es gibt da keinen deutschen Titel oder so. Deswegen, also man kann ja auch Deep in the Valley nehmen. Also da fällt euch Hörern oder uns schon was ein. Also ja,
ich denke auch.
Ihr wisst ja, ihr dürft voten, aber ihr dürft natürlich auch immer selber Vorschläge machen für unsere Episodentitel. Ja, dann haben wir 2 Filme. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Babes und ja.
Ich auch auf das Babe.
Ja, auf das Spring Babe. Spring Babe. Haha, witzig. Oh Gottchen. Dann war das heute quasi der naja, wohl der Quickie war es gar nicht. Wir haben doch schon wieder unsere knappen Dreiviertelstunde erreicht. Perfekt. Jo. So soll es doch sein. Ich hatte endlich mal wieder einen Film, der mir gefallen hat. Das darf es auch gerne öfter sein.
Nee.
Nee, lieber nächstes Mal wieder schöne Scheiße geben.
Ich glaube.
Nee, dann haben wir es für heute. Wie immer gilt, folgt uns überall, wo es uns zu folgen gibt. Ihr dürft auch immer noch gerne bei iTunes bewerten. Wir sehen genau, dass ihr da draußen seid, ihr iTunes-Nutzer. Ich weiß, bewerten auf iTunes ist nervig, aber es hilft uns wirklich, da mehr Visibilität zu bekommen. Ansonsten bleibt wie gewogen dran, es freut uns sehr. Wir haben mittlerweile auch eine ordentliche Hörerschaft schon aufgebaut. Also ihr seid sehr fleißig dabei. Das freut uns total, dass das ganze Konzept ja auch weiterhin ankommt. Wir können auch schon mal noch was, so einen kleinen Teaser geben. Also es wird demnächst auf jeden Fall auch mal 1 bis 2 Folgen geben, wo wir einen Gast haben werden. Das haben wir jetzt mal erörtert. Wir werden das Ganze mal zu dritt demnächst mal spielen. Müssen wir mal gucken, wie wir das am klügsten noch machen. So vom Konzept her. Aber das wird schon funktionieren. Das wird, glaube ich, ganz spannend. Und außerdem, das können wir vielleicht auch mal als Ausblick geben, auf Episode 10, die dann demnächst kommt. Denn da möchten wir gerne, das haben wir auch schon mal, glaube ich, in einer der ersten Folgen schon mal so als Idee benannt, möchten wir gerne eine Community-Folge machen. Das heißt, ihr werdet dann eine Auswahl an Filmen bekommen, die wir beide nicht kennen. Und ihr dürft voten, welche zwei Filme wir dann quasi in der Folge besprechen. Also ihr dürft uns da quälen oder bereichern. Das ist dann, liegt dann ganz in eurer Hand. Ich glaube, das wird auch ganz spannend. Das werden wir auch rechtzeitig dann nochmal natürlich per Social, Twitter, Facebook teasen und dann das Voting online stellen. Aber dann nur, dass ihr es schon mal gehört habt. Also wir haben jetzt Folge 7 dann jetzt, droppen wir dann hiermit. Und das heißt, die 10. ist nicht mehr fern. Nee. Das heißt, ihr könnt euch da schon mal drauf einstellen, dass das demnächst kommt. Und ich glaube, das wird fies. So wie ich Menschen kenne, so wie ich unsere Hörer kenne, könnte das ein Trashfest werden. Wir werden natürlich gucken, dass wir
Leiden sehen meistens.
Ey, das ist ja auch meistens das Unterhaltsamere, ne? Also mal gucken. Aber wir werden da gucken, dass wir eine ausgewogene Mischung an Filmen mit ins Voting geben, dass da so von allem was drin ist, so von Trash bis hochintellektuell natürlich. Und dann gucken wir mal, was da rauskommt. Ja, wie gesagt, das schon mal als kleiner Teaser, das kommt auf euch zu. Und ja, ansonsten hören wir uns dann in Episode 8 wieder, würde ich sagen.
Und ich freue mich drauf.
Bis dahin bedanken wir uns und wünschen euch eine gute Zeit.
Reingehauen.
Macht's gut.
There's a saying in the West that a cowboy is a man with guts and a horse. This is the story.
Well, it's a hot corner, cool corner, bring along a demon, John. A hot corner, cool corner, bring along a demon, John. A hot corner, cool corner, bring along a demon, John. A farewell, Uncle Bill, see you in the morning. Yes, sir.